Zeit für das große Finale unserer Serie zum Thema Employer Branding hier im gemeinsamen Podcast von Brand 1 und Detektor FM. Und in der letzten Ausgabe habe ich ja mit Nina Zimmermann von Kununu darüber gesprochen, welche Rolle Online-Bewertungen der Mitarbeitenden bei der Markenbildung von Unternehmen spielen. Und die Perspektive der Mitarbeitenden ist auch in dieser Ausgabe unser Fokus. Denn wir schauen genauer darauf, wie ihre Wünsche und Verbesserungsideen in die Markenbildung mit einfließen können und wie sich das dann auswirkt. Ich bin euer Podcast-Mitarbeiter des Vertrauens. Mein Name ist Christian Bollert und das ist der Name unseres Podcasts.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt. Man betritt ein Krankenhaus und fühlt sich gleich irgendwie mitkrank, denn es riecht so typisch krankenhausmäßig. Die Wände sind wenig farbenfroh, das Licht ist irgendwie grell und die Einrichtung rein funktional. Und über den Ruf des Krankenhausessens sprechen wir am besten überhaupt mal gar nicht. Es gibt aber auch positive Ausnahmen. Und eine dieser Ausnahmen steht im thüringischen Eisenberg. Denn das dortige Kreiskrankenhaus bietet einen Komfort wie ein Hotel, sowohl auf den Zimmern als auch beim Essen und vor allem im Umgang mit den Patientinnen und Patienten. Da steht natürlich auch schnell die Frage im Raum, wie das geht, vor allem finanziell. David Ruben Thies ist Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg GmbH in Thüringen. Und während seiner Ausbildung zum Krankenpfleger und später zum Krankenhausbetriebswirt hat sich bei ihm der Wunsch verfestigt, die Patientinnen und Patienten wieder mehr in den Mittelpunkt seiner Arbeit zu rücken. Und das ist ja leider nicht selbstverständlich. In den Waldkliniken Eisenberg, die sich selbst als Gasthaus verstehen, arbeiten er und alle anderen Mitarbeitenden am Krankenhaus der Zukunft. Und das hat den Effekt, dass die Gäste, die Patientinnen und Patienten, weniger Schmerzmittel brauchen, schneller genesen und gleichzeitig finden sie dort leichter Fachpersonal. Über seine Erfahrungen bei dieser großen Transformation hat er zusammen mit Jeanette Kardner, der Pflegedirektorin der Waldkliniken Eisenberg, auf der Work Awesome in Berlin gesprochen. Und geführt haben dieses Interview im November 2024 Jule Jankowski vom Podcast Good Work, der wie der Brand 1 Podcast hier auch zum Podcast-Netzwerk der Brand 1 gehört, sowie Frank Dahlmann aus dem Brand 1 Team. Und das Gespräch zu den Besonderheiten der Waldkliniken Eisenberg ist dann auch der Schlusspunkt unserer Serie zum Employer Branding.
Wir melden uns heute mit einer Live-Aufnahme von der Work Awesome in Berlin. Am Mikrofon Frank Dahlmann von Brand 1 Podcast und an meiner Seite habe ich
Jule Jankowski von Good Work.
Ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen können und wir haben zwei ziemlich tolle Gäste bei uns. Vielleicht stellt ihr euch einmal selber vor.
Ja, ich bin Jeanette Kardner, bin gelernte Krankenschwester, bin mittlerweile Pflegedirektorin an den Waldkliniken Eisenberg und ja, freue mich da sein zu dürfen.
Ja, mein Name ist David Thies, ich bin der Geschäftsführer der Waldkliniken in Eisenberg und ursprünglich auch Krankenpfleger.
Ja, und wir starten traditionell bei Jule mit einer Frage.
Ja, und also Frank, ich saß ja im Publikum und habe ja euch zugeschaut und zugehört. Und ich muss sagen, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt schon mal euch auf eine spannende, gute halbe Stunde einstellen, weil die Story ist wirklich packend. Also das Publikum war gebannt. Und jetzt versuche ich aber erstmal die Aufmerksamkeit von euch ein bisschen hier zu fokussieren, nämlich mit der Standard-Good-Work-Frage. Wie seid ihr in den Tag gestartet? Ich fange mal mit dir an, Jeanette. Wie bist du heute an diesem Donnerstag in den Tag gestartet?
Mit einer Tasse Kaffee und einer Zigarette.
Ist es sozusagen ein Standard?
Ja, das ist morgens mein erstes, was ich brauche, um in die Gänge zu kommen.
Damit der Blutdruck einmal ein bisschen, Kreislauf ein bisschen hochgeht.
Genau.
Genau. Bist du so ein Morgenritualmensch oder
ja,
ist das? Ja,
ja,
also so ein, das ist dein Gebet.
Ja, das brauche ich. Ich brauche früh ein bisschen Nachrichten im Fernsehen und um wach zu werden, schläft man ja meistens heutzutage nicht mal ein bei den Nachrichten.
Mhm.
Und ja, dann starte ich einen Tag.
Ja, mein Lieblingspodcast heißt ja Apokalypse und Filterkaffee und da geht es ja genau darum. Also ein bisschen Kaffee am Morgen. Ja, und ein paar News, vielleicht verdaulich. Wie sieht es bei dir aus, David? Wie bist du in den Tag gestartet?
Ja, vielleicht ist das so ein Pflegeding, identisch. Absolut identisch.
Darf mir das überhaupt so verraten?
Und das vierte Ritual, das erzähle ich jetzt lieber mal nicht, was dann folgt.
Okay.
Aber, es gibt doch einen Unterschied, muss ich dazu sagen. Wir beide nämlich waren lange noch nicht wach heute Morgen. Du stehst wann auf? Normalerweise?
Also heute habe ich echt lang geschlafen. Also heute habe ich versucht, liegen zu bleiben bis um 7. Aber sonst bin ich ja zwischen 4 und 5 morgen.
4 und 5? Ja. Hm. Wahnsinn.
Also wenn ich da aufstehe, dann nur aus einem Bedürfnis, aber nicht, um wirklich wach zu bleiben. Aber gut, ich glaube, wir springen mal rein, oder? Wir steigen mal ein.
Wir springen mal rein, weil ihr nämlich, ihr sitzt ja hier, weil ihr die Klinik der Zukunft gebaut habt. So wird das immer schön beschrieben. Erzählt mal kurz, was das ist.
Gott, was ist das? Ich finde ja erstmal dieses Wort Zukunft ein bisschen komisch, weil da denkt man ja immer irgendwie ganz viel digital und Leuchtdioden und Schnickschnack und keine Ahnung was. Und ich glaube, es ist eher ganz viel Rückbesinnung auf, worum geht es so eigentlich im Kern? Und das haben wir da versucht zu machen. Und was ist vielleicht dieser Kern? Ich erzähle das mal sehr gerne. Es gibt dieses schöne lateinische, also Patient, übersetzt ins Lateinische, Patientia, ertragen und erdulden. Irgendwie typisch fürs deutsche Gesundheitswesen. Man wartet auf Termine und den Arzt und keine Ahnung was. Und dann hat man auch noch Schmerzen, also ertragen und erdulden. Und dann gibt es dieses zweite wunderschöne Wort, Hospice, Gast und Gastlichkeit, da steckt das Hospital drin, also das Krankenhaus, und aber auch die Hospitality, also irgendwie was mit Hotel, ne? Mhm. So. Und so richtig rückwärtsgewandt sind die Benediktiner auf dem Wanderweg nach Santiago de Compostela, haben dann ihre Hospices, also Gastwirtschaften da eingebaut, da kann man also essen, schlafen, gut trinken, vielleicht auch feiern, weiß ich nicht. Aber da wurde dann eben die Schwiele am Fuß behandelt oder die Lungenentzündung, die man sich da irgendwie, und so sind halt im Grunde unsere heutigen Krankenhäuser entstanden. Ne? Blödes Wort. Ne? In Frankreich sagt man ja noch L'Hôpital oder Italien Ospedale oder Hospital in England. Also da ist eigentlich das Gastlichkeit in dem Wort immer noch voll mit eingebaut. Nur wir kranken Deutschen haben daraus gleich ein Krankenhaus gemacht. Ne? Und so sind sie ja auch meistens. So ist es also ein Stück weit Rückbesinnung auf das, worum geht's da eigentlich. Und genauso eben zum Beispiel beim Essen. Heute werden ja nur noch Tüten aufgerissen, die quer durch die Welt gekarrt werden und in Automaten gesteckt werden. Nee, und es geht um Gesundheit. Also da gehört irgendwie Essen ganz zentral wie Bewegung eigentlich mit dazu.
Ja.
Warum Krankenhäuser jetzt dann so völlig ungesund irgendwie eine Kram da servieren, ne? Völlig unverständlich. Also täglich frisch kochen, regional, saisonal, wenn es irgendwie geht, biologisch, in gesund, frisch zubereitet und. Also es ist, glaube ich, eher so ein Rückwärts, so auf eine Rückbesinnung auf, worum geht's da eigentlich? So, und eben auch Rückbesinnung auf, ne? Eine Pflegefachkraft ist nicht Pflegefachkraft geworden oder ein Arzt, um 40% seiner Lebensarbeitszeit mit Doku-Scheiße zu verbringen, sondern eigentlich, ne, gib ihm seine Berufung wieder zurück.
Ja.
Der will ja operieren oder sich mit Menschen beschäftigen oder whatever. So, und also sie davon wieder frei zu machen. So. Und da kommt dann vielleicht das kleine LED-Lämpchen und die vielleicht ein bisschen Zukunft. Ich glaube, da kann man halt durch Digitalisierung unfassbar viel machen. Aber bitte so, dass weder unsere Gäste noch unsere Mitarbeiter das groß mitkriegen. Das muss irgendwie ganz cool unten im Keller irgendwie laufen und keine Sau soll es eigentlich mitkriegen.
Mhm. Jeanette, wenn man jetzt auf euer Krankenhaus, was ihr ja bewusst so wo gar nicht unbedingt nennt, also ich fand schon mal den Exkurs sehr, sehr schön und auch die begriffliche Herleitung, was sieht man? Also weil ihr seid ja nicht nur im Inneren und in eurer Haltung und euren Vorstellungen, Prinzipien deutlich anders als vielleicht das eine oder andere Krankenhaus, sondern was sieht man von außen schon? Also wie macht sich das auch schon äußerlich bemerkbar?
Also ich kann nur von mir ausgehen, ne? Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit komme, unfassbare Ruhe. Entspannter, dann liebe ich das jetzt, also zu der Jahreszeit, das ist überhaupt nicht meine Jahreszeit von der Temperatur, aber wenn ich früh reinkomme und der Kamin brennt schon, ne? Das ist so, stehe dann gern auch direkt davor, einfach um mich aufzuwärmen. Der Geruch, es fühlt sich nicht wie Klinik an, ne? Also Krankenhaus ist eh die falsche Wahl, glaube ich, also die falsche, völlig falsche Wortwahl. Krank ist nicht cool, wir wollen die gesund machen, es soll allen besser gehen, und das ist so, glaube ich, einfach die Ruhe, das Wohlfühlen, wir haben diesen Krach nicht. Also in viele Kliniken, umso größer der Eingangsbereich, umso höher, umso weiter ich irgendwo an den Empfang laufen muss, umso besser habe ich immer das Gefühl, also das ist meine Wahrnehmung in den Kliniken, was ja wie eine Halle ist, also wie eine Bahnhofshalle, ne? Und das haben wir nicht. Es ist echt ruhig, es sind warme Farben, also es holt einen schon mal runter und macht einen irgendwie zufrieden. Also das ist so.
Es riecht doch anders, oder? Also ich meine, vielleicht mal für diejenigen, die euer Kranken, die Kliniken nicht kennen, es ist ja ein rundes Gebäude, es ist sehr viel Holz verbaut. Man sieht, glaube ich, von jedem Zimmer der Gäste aus in die Natur, in den schönen Thüringer Wald. Und wenn man reinkommt, was empfängt einen als erstes? Also man sieht den Kamin, man hört vielleicht das Feuer knacken, aber man riecht auch was. Und es ist ja wirklich so ein Erlebnis für alle Sinne.
Also ja, was empfängt man? Jeanette hat das ja ganz toll vorbereitet. Es ist ein klitzekleiner Raum, eine Mini-Empfangshalle. Und was steht da? Ein Mensch. Ein Mensch, der einen empfängt. Kein Schilderwald, kein Nichts, sondern hallo, welcome, wie kann ich Ihnen helfen? Wo wollen Sie hin? Hm. Nicht mehr und nicht weniger. Und mehr will man ja auch, oder Mensch nicht, wenn er da reinkommt. Du hast Angst, du denkst über deine Diagnose nach, bist verunsichert. Ne? So. Und was willst du mehr als ein Mensch, der dich anstrahlt und sagt, wie kann ich dir helfen? So. Und was anderes haben wir denn nicht? Ja, und es riecht eben nach frisch gebackenem Brot, es riecht nach Kaminholz. Ne? So. Und es ist einfach ein warmes, wohliges Ambiente. Und so zum Ankommen ist es genau das Richtige. Fertig.
Machen wir mal so ein paar, damit die Leute sich das vorstellen können. Ihr habt Lounges da drin, ihr habt Wintergärten teilweise an den Zimmern dran, ihr habt 4 Restaurants. Ihr habt, was ihr eigentlich gebaut habt, ist ein Hotel. Ihr habt euch auch einen Architekten gesucht, der eigentlich Luxushotels baut. Matteo Thun ist es gewesen. Also diese ganze Klinik ist ganz anders aufgebaut, als man es normalerweise vorfinden würde. Deswegen passt es natürlich auch gut, ich komme rein und da steht ein Mensch, weil im Hotel ist es ja auch genau so.
Da hast du eine Rezeption, ne?
So, ne? Man empfängt Leute und versucht, dass sie sich gleich wohlfühlen und man sie beherbergen kann. Das ist so der Gedanke dabei, ne? Ja. Wie habt ihr diesen Architekten bekommen?
Wir haben ihn angerufen, sage ich dann immer ganz platt. Und vorher war noch mal so eine Auswahl, da hatte ich irgendwie einen tollen Mitarbeiter im Marketing. Den hatte ich dann gebeten, hey, kannst du mal eine Liste machen von den 100 angesagtesten, berühmtesten Architekten? Ich hatte da so eher so Marketing-Ideen im Kopf. Ne? Mhm. So, irgendwie muss man ja immer auffallen, ne? So für Patienten und aber auch für Mitarbeiter. So, und dann hat er mir eine Liste gemacht und ich hatte mir eine schöne Flasche Rotwein aufgemacht und hatte mir vorgenommen, aus der Liste von 100 am Ende der Flasche sind es dann nur noch 5. Mhm. Und von diesen 5 war eben einer Matteo Thun. Und das war so mein geheimer Favorit, weil wir sind ja mitten im Wald Holz, und er war halt einer, der unendlich viele auch schon mit Holz gearbeitet hatte. Dann dieses Hotelthema, was genau natürlich zu uns auch wiederum gut passte. So, und ja, und dann war er auch gleich der Erste, den ich angerufen habe. Der hat sich total gefreut, war gerade in China oder was weiß ich. Und hat gesagt, wir müssen uns sofort treffen. Und dann, ja, und dann ging's los.
Okay. Hat ihn das gereizt, dass es eine besondere Aufgabe war?
Ja, der hatte, glaube ich, echt keinen Bock mehr auf irgendwie wie noch ein Hotel. Und oder? Wieder irgendwie so eine Investmentgruppe, die da irgendwie Rendite, was weiß ich. Ne? Und der fand das total klasse, so, weil er auch so einer ist, der sich für Ernährung interessiert, für Gesundung. Und das Schönste war eigentlich, als er dann zu uns kam, um diesen Ort zu entdecken, dass er immer so mit allen geredet hat und hat wirklich jeden Reinigungsfachkraft, Pfleger, Ärzte, Physios, alle möglichen Leute gefragt, wie kann ich dir helfen mit meinem Gebäude, mit meiner Architektur, dass du mehr Geld verdienen kannst. Mhm. War das eine total spannende Frage. Also gar nicht mal, wie geht's dir besser? Nee, dass du mehr Geld verdienen kannst. So, ja. Ne? Fand ich total irre Gedanke, so. Und auch für uns war das ja komplett neu, so zu denken. Ne? Mhm. So. Ja, aber so, da steckt ja viel dahinter. Ne? Wie macht ihr das Leben leichter, ne? Mehr Effizienz, was weiß ich, ne? So.
Ja. Aber für dich war, also das Geldthema ist natürlich nicht unerheblich, ja. Aber für dich war natürlich genauso wichtig, wie fühlt sich die Belegschaft dort wohl.
Ja, ja.
Und du hast sie eingebunden von vornherein. Ihr habt Modellzimmer gebaut, da seid ihr durchgegangen, habt ihr Verbesserungsvorschläge gemacht und so weiter. Also es war ein langer Prozess mit den Mitarbeitern zusammen, so eine Art Idealklinik sich erstmal zu skribbeln wahrscheinlich.
Genau, ich kann ja vielleicht mal erzählen, wie ich das wahrgenommen habe. Ich bin ja als normale Krankenschwester gestartet und habe in diesem alten Plattenbau in der Orthopädie gearbeitet und habe so gedacht, hey, hier wirst du aber alt. Und war alles so entspannt und nicht schön, also es war nicht schön, war nicht schön, es ist so. David legt ja mal Wert drauf, es muss auch alles in schön gehen, was auch schön ist, ne? Also letzten Endes ist ja einfach, trägt zum Wohlfühlen bei. Und in dem ersten Jahr haben wir dann eigentlich begonnen, diesen Dialog Zukunft, damals hieß das, zu starten, die Mitarbeiter mitzunehmen. Also nicht wir, ich war der Mitarbeiter damals, ich bin immer noch Mitarbeiter, aber der Mitarbeiter, der am Ende der Kette sozusagen ganz unten an der Basis war. Und ich war unfassbar begeistert davon, dass ich mitentscheiden kann. Kannte sowas vorher gar nicht, ne? Und habe mich natürlich auch mal freiwillig gemeldet, wollte immer überall dabei sein und wollte meinen Senf dazugeben. Und konnte meinen Senf sogar dazugeben. Und es war auch nie irgendwie, auch wenn es ganz, ganz scharfer Senf war, es war nie irgendwie, dass ich sage, es ist nicht ernst genommen worden oder so. Und in vielen Gruppen, wirklich interdisziplinäre Gruppen, haben wir immer 14-tägig uns getroffen und dann wurden Dinge besprochen vom Küchenkonzept, also ich habe mich für die Küche, also ich war im Küchenteam dabei, weil Essen mir extrem wichtig ist, weil ich gerne esse, weil ich gerne gut esse und ohne Essen geht es ja nicht. Also wenn ich 4 Stunden morgens nichts esse dann und der Blutzuckerspiegel sinkt, dann ja, wäre ich schon ein wenig unangenehm, kann man sagen, wenn ich Hunger habe. Und das war mir ein wichtiges Thema. Und so waren verschiedene Gruppen dabei. Und wir sind sehr viel gereist und haben uns es überall angeschaut. Wie kann das gehen? Was ist cool? Was ist nicht cool? Wie wollen wir arbeiten? Was können wir kopieren? Was können wir nicht kopieren? Wo müssen wir anpassen? Oder wo müssen wir Einschränkungen machen, weil es einfach nicht umsetzbar ist, ne? Und ich glaube, das war so. Es haben ganz viele noch im Kopf, ne? Also dieses, dass wir beteiligt waren. Und wenn wir zurückblicken, natürlich muss man das, hole ich das immer wieder auch mal vor für die Mitarbeiter, weil im Alltagsgeschäft gerät es in Vergessenheit, ne? Aber das ist einfach eine schöne Zeit gewesen, das mitzuentscheiden, dann letzten Endes zu sehen, wie es entsteht und darin zu arbeiten und sich wohlzufühlen.
Ja. Mhm.
Und wie ist, ich meine, diese Reise, die du jetzt beschrieben hast, ich glaube, da geht jetzt vielen, die uns zuhören, die vielleicht auch so Fantasien von New Work auch wirklich versuchen umzusetzen, das Herz auf. Und wir wissen ja alle, solche Bewegungen können auch auf Widerstände stoßen. Also das heißt, was habt ihr da auch ganz ehrlich erlebt? Waren alle Mitarbeitenden sofort begeistert? Haben alle gesagt, ich finde das ganz toll, dass ich hier mitgestalten kann, dass ich gefragt werde? Oder habt ihr, ich guck mal zu dir rüber, David, auch sowas wie einen Widerstand gemerkt? Ob jetzt versteckt oder auch ganz offen ausgetragen?
Also, mir liegen schon fast 3 Antworten auf der Zunge. Aber ich nehme jetzt mal diesen Dialog Zukunft, den Jeanette beschrieben hat. Da haben wir uns also erstmal eine Themensammlung gemacht, so von problemorientiert, trendorientiert, was ist so in den nächsten 2-3 Jahren und einmal so total visionsorientiert, so in 30-40 Jahren, wie wird die Welt sich verändert haben und was heißt das hier und heute für uns? Und haben dann erstmal die Themen miteinander gut vernetzt, also welches Thema wirkt eigentlich auf welches, und haben dann diese Wirkungsanalysen der Themen nochmal ins Verhältnis gebracht zu Menschen und Menschenrollen und oder Bildern. Und gerade die ja so, sagen wir, nicht unbedingt Bock auf Veränderung haben, denen haben wir so richtig diesen Hut aufgesetzt und haben sie Stabilisatoren genannt. Also Stabilisator, ne, wenn so Innovatoren unterwegs sind, dann wollen die ja alles gleich neu machen, ne, so, und sie am besten die ganze Welt sofort auf den Kopf. Und der Stabilisator hatte eben die Rolle, darauf zu achten, dass das, was heute gut ist, bloß nicht von den anderen kaputt gemacht wird. Und haben sehr eng darauf geachtet, dass sozusagen in allen Arbeitsgruppen diese unterschiedlichen Archetypen Mensch, ich kürze das jetzt so ein bisschen ab, gut vertreten sind, sodass wir den Konflikt in der Entstehung eigentlich mit eingebaut haben, dass nicht danach die ganze Organisation diesen Konflikt mitmachen muss, ne, so, sondern der schon in der Entstehungsgeschichte mit entsteht, ne, so. Ja. Und das fand ich war, es ist so eins dieser Geheimnisse und ihm, ne, diesem Verhinderer, manchmal sind das Betriebsräte, vielleicht, ich bin ganz vorsichtig, aber nicht immer, auch da gibt's ganz tolle, coole Menschen. Aber ihnen eben auch so eine richtige Verantwortung mitzugeben. Dein Job ist darauf aufzupassen, dass alles, was hier echt gut läuft, von niemandem kaputt gemacht wird. Ne? Bewahre es, das ist dein Job. Und Und das ist dann auch dankbar. Und dann haben sie auch eine wertschätzende Rolle plötzlich im Prozess und machen dann auch wiederum wunderbar mit. Ne?
Das ist ganz spannend in Transformationsprozessen. Es gibt ja diese Innovation Adaption Curve, die sagt, es gibt immer welche, die vorne sofort mit dabei sind, Pioniere. Und die welche, die, was du jetzt beschrieben hast, David, Menschen, die zurückgenommen sind, die vielleicht sagen, ich habe da auch ein Problem, ich habe da Widerstand. Mhm. Und diese Lücke dazwischen, die gilt es ja zu moderieren. Genau. Und genau das finde ich total spannend, zu schauen. Jetzt ist der Prozess ja schon eine Weile her. Und wir wissen alle, Transformation ist niemals abgeschlossen. Also das heißt, wie sieht denn jetzt der Alltag aus, Jeanette? Sitzt ihr noch in Workshop-ähnlichen Kreisen zusammen? Besprecht ihr die Art und Weise, wie ihr zusammenarbeitet? Seid ihr da noch ongoing im Verändern, im Change? Oder sagst du, das ist ehrlicherweise ganz schön nach hinten gerutscht?
Nein, wir sind permanent im Change, sind mittlerweile auch wieder in der Folge von Folge 2.0 sozusagen, New Work, aktuell, wo wir jetzt wieder in Gruppen sitzen, wieder Themen bearbeiten, wieder verschiedene Berufsgruppen zusammen. Also wir hatten das gerade das Thema dieser Störfaktor. Also es sind ja im Alltagsgeschäft die Themen, die dich belasten und immer wieder aus deiner Arbeit rausziehen. Und da ist der größte Störfaktor bei uns ist zum Beispiel das Telefon. Das kam, wir hatten eine Großgruppenintervention im letzten Jahr, Dezember war das, glaube ich, ne? Wo wir an die 300 Mitarbeiter an zwei Tagen da zum, ich weiß gar nicht, ein kurzes Update und kurze Tischrunden mit den spontan, also ein Brainstorming ähnlich
so ein Wollcafé.
Genau, ne? Und war ziemlich schnell rausgefiltert, an welche Themen wir jetzt wieder ran müssen. Ne? Und da ist Telefon ein ganz großer Störfaktor und ist überraschend, wie man, wenn man sich die Zusammenfassung jetzt der einzelnen Teams auch anschaut, kleine Dinge, die man lösen kann, da brauche ich jetzt nur einen Schalter umlegen und dann ist das Problem schon aus der Welt. Ne? Mhm. Aber wieder daran, die Probleme selbst zu sehen und zu lösen, also dass jeder selbst in der Verantwortung ist und das auch kann letzten Endes und darf, Probleme anzusprechen.
Ja, und wenn ich es vielleicht noch mit ergänzen darf, und das ist ja gerade bei dir und in der Pflege unfassbar schön gelungen, dass die ja, sagen wir mal, dieses Reflektieren und was machen wir und daraus eben auch Selbstorganisation tagtäglich machen. Also immer am Ende der Schicht bleibt dieses Team stehen, reflektiert kurz darüber nochmal, wie war unser heutiger Tag, was lief gut, was lief nicht so gut, strukturieren das und eben auch gleich nicht, hier Chefin, kümmere dich mal, das ist hier doof, sondern wir in unserem Team, wer ist dafür verantwortlich, wer mit wem kann das jetzt, dieses Thema sofort ad hoc auf unserer Ebene, auf unserer Station jetzt mal gleich lösen. So, und also ist Ziel ist so ein bisschen so, ne? Hey, wo ist das Problem? Dann löse es doch gleich und bei dir vor Ort. Du musst jetzt auf niemanden warten, auf keinen Chef, keinen Going, musst auch nicht groß rumfragen. Tu es doch einfach mal. Ne?
Ja. Ihr visualisiert das ja sogar, ihr habt so eine Live-Tafel, wo dann auch eingetragen wird, wie es einem geht oder welche Probleme man da hat. Und das ist dann für alle auch klar sichtbar, nicht nur für alle Mitarbeiter, sondern sogar für Patienten, die da auch reingucken können und das auch sehen können. Ist das zu Anfang von der Idee, ist das befremdlich gewesen bei manchen Kolleginnen und Kollegen, dass ihre Befindlichkeiten auf einmal da so transparent dargestellt werden?
Ich glaube, das eigentlich fand ich gar nicht das problematisch. Und ich glaube, die Sichtbarkeit ist ein gewisses Druckmittel, glaube ich, auch für im Team, um seine Position zu stärken, einfach, ne? Also Verantwortung zu übernehmen oder zu sehen, auch hey, der hat's echt drauf. An wen kann ich mich im Team wenden? Ne? Also das sind ganz erfahrene Kollegen, da sind neue junge Kollegen. Und da geht zum Beispiel auch gar nicht nur in diese, was David gerade gesagt hat, diese Feedback-Runden. Jeden Tag geht es eigentlich, der Ursprung war für mich zum Anfang, um sie da langsam hinzubringen, eigentlich das Ziel, dass sie miteinander sprechen, also einfach die Kommunikation, sich den Tag reflektieren und einfach auch mal positives Feedback geben, ne, und sagen, hey, du hast mich heute super unterstützt. Also das war so für mich damals die Prio 1 eigentlich, weil miteinander reden, nicht übereinander reden. Also ich weiß nicht, ob das, ist wahrscheinlich nicht nur in der Pflege so, aber Pflege war echt bekannt dafür, über andere zu reden, über andere Kollegen zu reden, aber nicht miteinander zu reden. Ne? Also jeder hat seinen Teil dazu beizutragen, dass es ein cooles Team ist, ist und dass es, dass ich glücklich nach Hause gehe. Also das ist ja das Ziel, am Tagesende nach Hause zu gehen und sagen, war echt toller Tag. Und dafür Sorge zu tragen, wenn es echt kein toller Tag war, woran lag es denn und was können wir tun, gemeinsam tun, um morgen den Tag schöner zu haben.
Jetzt ist ja diese Art und Weise, wie ihr euch organisiert habt, kein Selbstzweck. Das macht vielleicht den einzelnen Mitarbeitenden glücklicher, zufriedener, sieht vielleicht mehr Wirksamkeit in seinem Arbeitsumfeld. Aber es hat ja auch bestimmt Auswirkungen auf die Gesundung der Patienten. Also zumindest geht meine Fantasie in der Richtung. Also wie sind denn da so diese Wechselwirkungen zwischen dem, was ihr in eurer Organisation macht und das, was bei den Patienten auch ankommt, bei euren Gästen?
Das ist eigentlich ziemlich schnell, glaube ich, gesagt. Ne? Es gab letztens so einen Kontext, das habe ich gelesen, da stand drin, zufriedene Patienten bzw. Gäste gleich zufriedene Mitarbeiter. Also ich würde das umdrehen oder ich drehe das um. Ne? Zufriedene Mitarbeiter, daraus resultieren zufriedene Patienten bzw. Gäste. Anders funktioniert es nicht. Und wie zufrieden unsere Gäste sind, sehen wir tagtäglich auf klinikbewertung.de, wo auch immer wir das messen, an unseren Fragebögen in der Auswertung, dass wir so eine hohe Zufriedenheit bei unseren Gästen haben. Und sage ich mal, Mitarbeitern auch immer, geht ja nur, wenn ihr auch zufrieden seid, wenn ihr zufrieden wirkt und so kommt ihr rüber. Sonst wären, also es macht ja viel, ne? Die sind 24/7, sind wir verfügbar, ist immer jemand da und das ist ein großer Teil, was man wahrnimmt, wenn da jemand ist, der ist stinkig oder ein Stinkstiefel oder sagt, ich bin für sie nicht verantwortlich, was ein absolutes No-Go bei uns ist, ne? Nicht für einen Gast verantwortlich zu sein und die sind zufrieden und das spiegelt, also mehr brauche ich eigentlich gar nicht.
Ja. Ihr tut ja aber auch alles dafür, dass die Mitarbeiter wirklich das arbeiten, was sie eigentlich auch arbeiten wollen in der Pflege. Also ihr versucht den ganzen bürokratischen Akt, der drumherum entsteht, möglichst von denen fernzuhalten und Backoffices zu packen oder zu automatisieren oder eventuell das in Zukunft auch mal mit KI lösen zu können. Ihr habt einen ganz anderen Betreuungsschlüssel als andere Krankenhäuser. 1:6 statt 1:14, glaube ich, ist der normale Satz. Wenn ich als Patient da reinkomme, dann bekomme ich eine Ansprechperson und die begleitet mich die ganze Zeit, die ich da bin, bis ich am Ende wieder entlassen werde, hoffentlich gesünder. Sodass ja auch, man hat das Gefühl, man arbeitet dann dort bei euch auch sinnstiftend mit dem Beruf, den man eigentlich machen wollte.
Mhm. So. Zurück zur Berufung, ne? Also ja. wieder bewusst werden, warum habe ich den Job eigentlich, warum habe ich das gelernt mal, ne? Also im Fokus steht der Gast, der Patient.
Ja.
Also deswegen bin ich Krankenschwester geworden, ne? Und das geht oft verloren, ne? Also den Gedanken oder auch die Themen ringsrum, die externen Faktoren, die uns beeinflussen, ne? Wo ich sage, für mich steht der Patient, Gast im Fokus und das wird leider Gottes extrem oft aus den Augen verloren. Warum tue ich das, was ich tue? Mhm. Und für wen eigentlich?
Ich glaube, wir müssen noch eine Sache aufklären, Frank, weil ja, wenn man euch so jetzt so zuhört, denkt man, naja, okay, das ist eine Luxusklinik und da sind bestimmt nur Privatversicherte und das ist wahnsinnig teuer und kostenintensiv. Ihr habt ja tatsächlich zu 98% oder 99% gesetzlich Versicherte. Frage an dich, David. Was ist der Zauberstab? Wie kriegt ihr das hin? Weil wir haben eben schon mal kurz das Thema Kosten gestriffen oder gestreift. Und wie habt ihr das hingekriegt? Welches vielleicht auch Designprinzip habt ihr mal komplett in Frage gestellt, damit es doch gelingen kann?
Nee, also wie gesagt, 98% gesetzliche Versicherte. Wir sind in kommunaler Trägerschaft. Das ist mir auch immer wichtig noch. Also ein stinknormales Kreiskrankenhaus. Ne? Also so, wie es ja ganz, ganz viele in Deutschland gibt. Wie haben wir es am Ende hergekriegt? Ich glaube, es ist wieder diese Rückkehr, mit den Mitarbeitenden selbst zu arbeiten, weil wir haben so, das sind eigentlich die größten Experten. Ne? Und wenn du als Mitarbeiter dann fragst, wie würdest du denn oder deine Mitarbeiter, träum doch mal dir zurecht, wie würdest du es denn am liebsten haben? Ne? So. Also ne, stell dir vor, deine Mami geht jetzt hier morgen ins Krankenhaus und wie hättest du es denn? Und träumst dir einfach mal zurecht. Und dann entstehen ja plötzlich solche Bilder. Ne? So, ich möchte von einem Mensch vorne begrüßen, ich möchte ein leckeres Essen haben, ich möchte meine persönliche Bezugsperson haben, ich möchte dies, ich möchte das, ich möchte so. Und dann kannst du ja ganz am Ende sagen, ja, und warum machen wir das dann nicht? So. Also ich finde, du kannst ja bei dir selbst, also jeder von uns, auch wie wir vier, wie wir hier zusammensitzen, kann ja jeder sagen, so erträume ich mir das eigentlich. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, lass uns mal kurz träumen und warum machen wir das nicht? Plus hier und da auch noch coole Inspiration geholt, also meist im Ausland, irgendwie meist skandinavisch oder niederländisch, weil die, keine Ahnung, die finden immer, oder, die haben eine andere Lust auf, oh, da ist ein Problem, geil, endlich wieder mal ein Problem, was wir lösen können, während wir Deutschen hier sagen, Problem, oh, wer ist schuld, ne, oder was auch immer. So, die haben halt einfach irgendwie mehr Bock auf gemeinsam zu überlegen, wie was geht. Und die haben so unfassbar einfache, schlichte Sachen da erfunden. So, und dann sind wir hin, und das geht auch wieder zurück zu deiner vorherigen Frage, dieses Verhinderer und so weiter. Das war zum Beispiel ein größeres Problem. Wir konnten nicht mit allen, damals waren wir noch nicht so viele, heute sind wir 940 Mitarbeiter. Damals waren wir noch nicht so viele. Sind wir ja dahin, ich konnte ja nicht die ganze Belegschaft auf einmal mitnehmen, also war es immer nur eine Auswahl, aber irgendwie, die musste sich selber formieren, also da gab es einen kleinen Chef, der gesagt, du und du und du, sondern mussten sich ein bisschen selber finden. Aber die Schwierigkeit war, die sich ja dafür entschieden haben, so wollen wir auch arbeiten, wie die Kollegen im Krankenhaus sowieso in den Niederlanden. Ja, gerne machen wir, aber unter einer Bedingung, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, es den Kolleginnen mit beizubringen, die nicht das Glück hatten, auf der Reise mit dabei zu sein. Und da sind natürlich auch Brüche entstanden, weil natürlich bei uns in Eisenberg geblieben waren, zurückgekommen und sagten, total bescheuert, was, wir sollen jetzt auf dem Flur sitzen zwischen den Patienten, geht's noch? Wir hatten euch da irgendwie malträtiert oder manipuliert oder was auch immer. Also da ist auch Misstrauen teilweise entstanden. Und das war schon schwierig auch aufzulösen. Ne? Also ja. Das muss man wirklich sagen.
Also ihr seid auf Widerstände getroffen da. Und das haben die dann innerhalb der Teams überwunden? Oder musstest du dann da einschreiten? Oder?
Ich glaube, mit viel Versuch und Irrtum. Also ein Chef schreitet ein, funktioniert sowieso nicht. Mhm. Also spätestens kriegst du eine Kündigung oder eine Krankmeldung oder sonst was. Also da sind Mitarbeitende, glaube ich, super kreativ, in dir den Stinkefinger zu zeigen. Also dir auch zu sagen, ja, kannst du gerne sagen oder behaupten oder anweisen, aber es gibt immer tolle Reaktionsmöglichkeiten von Menschen, um dir zu sagen, dass sie davon überhaupt nicht begeistert sind. Nee, wir haben viel ausprobiert. Also wir haben einfach im alten Gebäude einfach Dinge uns herangetastet. Ne? Da gab es zum Beispiel, wir hatten damals eine Boardingstation in den Niederlanden, also eine Aufnahmestation entdeckt, die eben ganz viel oben auf den Stationen, wo es ja darum geht, die Kranken zu betreuen, diesen ganzen Aufnahmeprozess, viel Administration, viele Zettel, denen da wegzukriegen, damit die halt wirklich wieder Zeit haben, sich um die echt Operierten und wirklich Kranken irgendwie zu kümmern. So, und dann haben wir einfach irgendeine Station genommen, die leergeräumt, und haben gesagt, so, das ist jetzt hier unsere Aufnahmestation, Boardingstation, und haben halt mal da ein paar Wochen lang Boarding gespielt, einfach so zum Ausprobieren. So, und dann war der Test vorbei, ja, ist gut, ja, können wir auch künftig so bauen. Und dann haben alle gesagt, ja, können wir doch jetzt aber auch so lassen, lief doch gut. Mhm. Weil die Stationen waren entlastet, fanden das toll, das Team Boarding fand das auch toll. Ja, und dann haben wir aus diesem kurzen Test einfach gesagt, ja, können wir dieses Provisorium lassen wir jetzt so lange, bis der Neubau fertig ist. Okay. So. Also ich glaube, viel Versuch und Irrtum auch darin. Ja. Und ja, manche Sachen haben wir auch eingestampft, manche Versuche haben nicht funktioniert, wie zum Beispiel die Unit-Struktur, diese auf dem Flur sitzen zwischen meinen Patienten in diesem besonders schönen Schlüssel. Aber der Sozialraum, der war halt doch immer noch ganz schön cool. Und plötzlich waren dann die Tische auf dem Flur alle verwaist und schwupp waren sie wieder alle im Sozialraum drin. Ja, mein Gott, ne? Das war dann halt so richtig amtlich erst mit dem Neubau.
Ja, okay.
Die informellen Strukturen, die sind ja dann doch viel beständiger als das, was man sich vielleicht schlau mal ausdenkt. Ja, ja. Jeanette, inwieweit seid ihr auch Vorbild außerhalb des Krankenhauses? Also inwieweit macht euer Modell Schule? Weil da steckt ja so viel drin, so viel Kreativität, so viel Innovationspotenzial, wo man sich ja wirklich die Frage stellen muss, warum machen das nicht alle Krankenhäuser so?
Um deine erste Frage zu beantworten, ob das eine Reise macht, das macht, das hat, nimmt extrem an Fahrt auf, finde ich. Also mit unserer Fachkonferenz, was wir an Menschen jedes Mal, dreimal im Jahr machen wir das, und wir sind ungefähr 35 Teilnehmer dabei, über Geschäftsführer von Kliniken, über Architekten, über Pflegedirektoren und die echt, glaube ich, merken, dass generell irgendwas sich verändern muss. Nicht einerseits aufgrund die Bedürfnisse der Menschen, der Mitarbeitenden, die wir in der Klinik haben, Großteil von Pflege. Die Bedürfnisse sind komplett anders, ne? Und darauf müssen wir uns einstellen. Das fällt mir auch nicht leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Bedürfnisse, wie jetzt, ich würde gerne nur von Montag bis Freitag arbeiten, kann ich leider nicht erfüllen. Aber dass ich glaube, wir unterstützen schon viele Kliniken. Also viele Kliniken kommen mehrmals. Das ist dann oft aus dem Umkreis auch, also ja, im Mitteldeutschland, sage ich mal. Aber auch die Schweiz war mehrmals bei uns gewesen zur Fachkonferenz. Ich kriege dann im Nachgang, ist ja nicht so, dass wir eine Fachkonferenz haben. Wir schnacken so ein bisschen, erzählen, wie schön wir es haben. Und dann ist es gegessen, danach kommt Arbeit auf uns zu. Ne? Also wir haben dann wirklich Anfragen für Hospitation, weil Pflegedirektoren und Pflegedirektorinnen gern ihre Mitarbeiter wieder mal spüren lassen wollen, was der Beruf eigentlich ist. Und da muss ich sagen, war die Schweiz ganz oft bei uns. Und war letztens auch ein großes Dankeschön, dass es wieder geschafft hat, die Pflege wieder an den Start zu bekommen, weil die Schweiz hatte extreme Probleme, die wir nicht mehr haben. Sprich, die mussten zurück in die Funktionspflege, keine Bereichspflege mehr, aufgrund auch keine Menschen mehr, keine Mitarbeiter, die diesen Beruf ausüben wollen. Das ist halt schade. Hm. Ja, das ist ein toller Beruf.
Das klingt jetzt aber so, dass die alle zu euch strömen und dieses Modell toll finden. Und die Realität ist ja aber doch, dass die meisten eher ein bisschen neidisch, im besten Falle auf euch gucken. Manche finden euch auch richtig blöd, weil ihr lebt denen vor, was sie selber alles falsch machen. Ein Aspekt ist der Tarifvertrag. Ihr habt einen Tarifvertrag abgeschlossen mit Verdi zusammen, mit 35-Stunden-Woche, mit 9% Lohnsteigerung, mit 3.000 Euro Inflationsausgleich, ein Tag mehr Urlaub, garantierte 3 Wochenenden frei pro Quartal und. Alles Dinge, wo jeder andere Klinikchef sagen würde, um Gottes Willen. Hat aber zur Folge, dass euch Leute die Bude einrennen, also Fachkräftemangel habt, das ist nicht euer Problem, sondern die Leute wollen gerne bei euch arbeiten und in den anderen Kliniken halt dann umso mehr nicht mehr. Also richtig beliebt seid ihr dann nicht.
Also ich versuche es mal, ja. Also ich glaube, dieser Tarifvertrag, also da sind ja noch dieses Lebensarbeitszeitkonto, ich glaube, das ist so eins der allercoolsten Sachen, die da noch so mit drin ist, das auch.
Erklär's kurz.
Ja, also Lebensarbeitszeitkonto heißt, du kannst bei der 35-Stunden-Woche auch mehr arbeiten, bis zu 40, sparst also pro Woche an, Überstunden, Mehrarbeit, alles sparst du da an und kannst dann ein Sabbatical machen, kannst früher in Rente gehen, abschlagsfrei und. Also, und das ist halt so etwas, kannst mit deinem Dienstfahrrad die Panamerika rauf und runter radeln und Lohn und Gehalt läuft einfach mal weiter. Ne? So. Also das ist halt so toll. Und gerade jüngere Generationen, wir haben eine Feminisierung der Medizin, also immer mehr Frauen, die einfach sagen, hey cool, ich will einfach meine Kindauszeit einfach mal verlängern und Kohle läuft weiter. Ne? Oder eben auch, du hast einen Pflegefall in der Familie, passiert ja auch immer mehr. Ne, muss dich plötzlich kümmern, dein Urlaub ist schon aufgebraucht. Kacke, wie mache ich das jetzt, ohne die Arbeitszeit zu reduzieren, weil ich brauche das Geld, weil ich finanziere vielleicht noch ein Haus. Ja, dann nimmst du halt eben dein Lebensarbeitszeitkonto dafür und kannst sozusagen solche Zeiten mit abpuffern. Mhm. Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, und als wir das gemacht hatten, und dann war ich mal auf einem Kongress, kurz drauf, im Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands, und lief da so eine Treppe runter und da waren dann alle Kollegen da und ich merkte nur so, allgemeines Gebrabbel, Kaffee, man trifft sich so. Und dann kam ich die Treppe runter und es wurde irgendwie still, alle drehten sich um, von mir weg. Und dann war irgendwie klar, irgendwas haben wir da wohl ins Wespennest hineingestochen oder irgendwas getan, was sie echt überhaupt nicht mehr cool fanden.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Leute vorher kamen, der Tarifvertrag ist, glaube ich, noch so das Sahnehäubchen oben drauf gewesen. Das war ja schon vorher so. Und ich glaube, es ist viel mehr diese Arbeitsbedingungen, dass wir den Arbeitsdruck täglich gut verteilt kriegen, dieses Berufungszurückgeben-Thema, diese Bezugsthemen. Ich glaube, das sind viel mehr so Sachen. Und ich glaube, auch in der Medizin selbst, bei Ärztinnen und Ärzten, wo es ja noch sehr traditionell ist, auch bei uns teilweise noch, da wird der eigentlich große Change erst nochmal kommen. eben durch diese Feminisierung der Medizin, 70-75% der Studierenden sind nun mal Frauen, und diese alte patriarchalische, alte weiße Männer, Chefarztgedöns, die sind ja so langsam am Aussterben. Und ich glaube, die ganz große Revolution wird an dem Tag noch passieren, wo diese jungen, kräftigen Frauen, die einen unfassbar anspruchsvollen Job machen wollen, aber eben auch darüber hinaus sagen, hey, ich habe noch was Privates, ich habe noch Familie. Mhm. Und wir haben es ja vorhin, ne, bei dem ersten Vortragenden gehört, der uns ja noch erzählt hat, wie viele hunderte von Stunden er pro Woche da als Chirurg arbeiten musste. Dieses Modell ist halt am Abebben. Ne, so. Und ich glaube, das wird in Krankenhäusern nochmal die nächste Superrevolution auslösen. Noch sind sie überall nicht so weit. Auch bei uns, glaube ich, fehlt noch ein Stück weit Traute. Aber ich spüre es schon brodeln und sage mir, okay, wir, also ich habe Zeit. Hm?
Zu den alten Männern wollte ich gleich noch kommen. Ich wollte aber noch einmal was fragen, weil es funktioniert ja auch nicht alles. Und ihr habt zum Beispiel eine relativ hohe Fluktuation zu Anfang und auch einen relativ hohen Krankenstand, glaube ich. Ne?
Ja, also Fluktuation nicht, da liegen wir bei 3,2%. Also das ist echt, glaube ich, extrem cool.
Ja.
Krankenstand ist, glaube ich, nicht deutlich niedriger als in anderen Bereichen. Hat sich seit Corona noch mal verstärkt gehabt. Aber da sind wir wieder ein Thema, wir haben es heute Morgen, glaube ich, auch alle gehört. Für mich das ist ein Führungsthema. Mhm. Das ist mein nächster Weg, den ich beschreite, die Führungskräfte dahin zu bringen, ihre Krankheitsquote in den Bereichen zu senken nach Möglichkeit. Gebrochener Fuß ist ein gebrochener Fuß. Ne? Aber ich glaube, da geht es auch wieder ganz viel um Kommunikation, um Sichtbarkeit, um die Haltung der Führungskraft. Das ist nicht nur Führungsthemen, ne? Kann auch natürlich der Arbeitsplatz, wo wir auch drin sind, den Arbeitsplatz höhenverstellbar. Ne? Also ergonomische Themen gibt ja viele, viele Ursachen. Aber da unterscheiden wir uns leider noch nicht. Aber das ist so mein großes Ziel, da auch wie in vielen anderen Themen und Bereichen bei uns im Haus deutlich besser zu sein als alle anderen.
Mhm. Ich finde so eine Sache ganz faszinierend. Wir hatten ja am Anfang, sagen wir, noch nicht so unfassbaren tollen Pflegeschlüssel zum Beispiel oder so viel Personal, wie wir es heute hatten. Lange Zeit auch viele offene Stellen. Seitdem wir da gut besetzt sind und in der Pflege sozusagen ja jetzt überbordend gut besetzt sind, muss man ja wirklich so sagen, und dieser Druck auf dieses Individuum, ich muss mich jetzt aber zur Arbeit schleppen, sonst bin ich irgendwie ein Kollegenschwein, der nicht mehr da ist, weil es sind ja immer ausreichend viele da. Seit dem Tag ist auch aber gefühlt echt diese Quote so ein bisschen größer. Also so, ich kann mir jetzt, kann's mir jetzt mal leisten. So. Mhm. Und das Irre ist, dass diese, das Wochenende war jetzt anstrengend oder die Party am Wochenende und jetzt ist Montag und was Frühdienst, ordentlich, gar nicht cool. Jetzt gibt es halt plötzlich auch diese Krankheit, mit der wir so jahrelang nichts zu tun hatten. Ne?
Wenn uns jetzt Menschen zuhören, die vielleicht an einer ähnlichen Stelle sind, die sagen, und nicht unbedingt nur im Klinikbereich, sondern sagen, wir stehen vor so einer Transformation. Was sind Themen, beziehungsweise was sind Perspektiven, wo ihr sagt, da schaut mal als erstes hin. Lasst euch nicht so schnell davon ermuntern oder quasi den Schwung rausnehmen, wenn Menschen sagen, bei uns geht das nicht, weil. Was sind Perspektiven, wo du sagst, schau mal so drauf oder versucht mal die Frage von der Perspektive aus zu beantworten?
Also ich finde, der größte Schatz, da sitzt ja jedes Unternehmen selber drauf, das sind die eigenen Mitarbeiter. Und ich glaube, die nur zu fragen, und sie diese Reise mitgestalten zu lassen, dann hat keiner mehr, also dieses Argument, ich habe es ehrlich gesagt nie gehört, das geht nicht, weil das höre ich nur, wenn ich mit einer Idee um die Ecke komme, dann höre ich es. Aber wenn du die Leute mitnimmst und sagst, was sind denn deine Ideen und ich meine erstmal zurückhalte, dann sind die unfassbar gut, sie sind meistens besser als meine, Das ist eigentlich das Spannende. Und diesen Schatz hat, glaube ich, jedes Unternehmen und man muss sie mitnehmen. Natürlich ist es manchmal eine Form der Fragestellung. Aber umso offener, umso besser, weil durch jede offene Frage entdeckst du halt plötzlich Dinge, auf die du niemals kommst. Und dann kannst du noch die coolste oder ausgebildetste oder was auch immer Führungskraft sein. Ne? Also das, was so kollektiv, so eine Buntheit an Menschen in der Lage ist, da zu erfinden, zu entwickeln, das ist einfach faszinierend.
Ich wollte auf die besondere Spezies Ärzte nochmal zurückkommen. Da rennst du dir so ein bisschen den Kopf an der Wand ein gerade. Der Ansatz war eigentlich, Ärzte raus aus ihren Einzelbüros und in Gemeinschaftsbüros, in Großraumbüros reinzutun. Was war der Sinn dahinter? Was würde das bringen?
Also wieder eine Reise, wieder mal Niederlande, durch Zufall entdeckt, da saßen interdisziplinär, also fachübergreifend alle Ärztinnen und Ärzte in einem Raum, und hierarchieübergreifend auch noch ganz wichtig, so dass ne, keine Konside mehr geschrieben werden mussten, so ungefähr. Der Orthopäde war mit einem Medikament, wusste, naja, gibt's da jetzt eine Wechselwirkung? Du, Kollege da von der Innerei, kannst du mir mal sagen, ist das so in Ordnung? Wer hat doch ein Herzzipperlein da? Nee, lieber mal nicht, mach mal so. Da war halt sofort Interaktion und Kommunikation zugunsten des Patienten da. Das heißt, die haben das dann in Maastricht an der Uniklinik wissenschaftlich evaluiert und haben festgestellt, dass die Diagnosegeschwindigkeit 70% gestiegen ist und die Diagnosequalität gar 73%, nur weil die miteinander geredet haben. Oder auch der junge Weiterbildungsassistent, der einfach gesagt, ja, Oberarzt, ich weiß, du hast es mir schon 100-mal erklärt, aber ich habe schon wieder vergessen, wie muss ich das jetzt nochmal machen? So, und diese Büros sind ja so echte Barrieren, ne? So, da muss der Weiterbildungsassistent aus dem Keller irgendwo erstmal hingehen, weil die Oberärzte oder Leitner oder Chefärzte sitzen ja oben schon bei den Teppichetagen, muss an der Sekretärin vorbei, muss sich einen Termin geben lassen, klopfen lassen. Das macht kein Mensch. Ne? So, es ist denen auch hochnotpeinlich und dann so. Aber dieses eben miteinander zu sein oder ich kann einfach meinen Kollegen fragen, du, ich weiß es zwar nicht mehr, aber hast du dir gemerkt, wie das war? Ne? Wie ging das nochmal? Ne? So, also, und dieses klein wenig, so, einfach nur zusammen in einem Raum als Team und das eben Crossover, ist eigentlich sehr faszinierend. Und das zu sehen und zu erleben, so, und unsere Leute konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Ich erinnere mich, ich bin da mit unseren Chefärzten dahin gefahren, um den jeweiligen Chefarzt mit dem jeweiligen Chefarzt dieser Klinik da in den Niederlanden sprechen zu lassen. Und dann war unser Chirurg, jetzt darf ich ja drüber reden, er ist in Rente, hallo, vielleicht hört er zu. Und dann ist er zu seinem chirurgischen Chefarzt in den Niederlanden gesagt, oh, Sie haben doch sicherlich auch ein Büro. Und er sagt, na klar, habe ich eins, ganz heimlich. So, ah, zeigen Sie mir das mal? Ja, zeige ich Ihnen. Und dann sind die da durchs Großraumbüro gedackelt. Ich nenne das ja lieber Zusammenarbeitslandschaft. Und dann hat er ihm so eine Spindewand, so eine kleine 30x30 Box aufgemacht und sagt, ja, guck, das ist mein Büro.
Okay.
Da lag dann seine Rolex-Uhr, seine Eheringe, ein paar persönliche Briefe drin und fertig, das war's.
Ja.
Cool, ne? So. Fühlte sich da unsere etwas veräppelt, aber ja, aber so ist es.
Aber es ist dieses eigenes Büro, eigene Sekretärin, eigener Parkplatz, das sind so Statussymbole. Da, als du angefangen hast, da irgendwie dran zu wackeln, dann haben sie dir die Autoreifen aufgestochen.
Ja, ja.
So weit geht das schon.
Ja, also ich glaube, das ist so, ich glaube durchaus, dass vielleicht bei uns im Haus eine erste Bereitschaft da gewesen hätte sein können, aber ich glaube, da ging es auch so im Kern darum, wir in Eisenberg, müssen wir jetzt immer irgendwo die Ersten sein? Kann da nicht mal jemand anderes so mal mit anfangen und dann machen wir ja vielleicht gerne danach noch mit, ne? So, aber irgendwie, das Thema ist jetzt bald 10 Jahre her, dass wir das mal diskutiert haben. Bis heute hat noch kein anderer angefangen. So, I don't know.
Dann wird es Zeit.
So, aber mir ist irgendwie nochmal so ganz wichtig, so zu erwähnen, warum auch, also, ne, jetzt gerade bei Operateurinnen und Operateuren mitzukriegen, ne, die stehen da teilweise 3-4 Stunden, machen mehrere OPs hintereinander, dass die einfach mal sich zurückziehen wollen, ne, einfach mal 15 Minuten sich aufs Sofa schmeißen, ne? Und das gilt für eine instrumentierende Pflegefachkraft im OP ja genauso. Das sind Angebote, die muss man schaffen. Aber dafür brauche ich kein Einzelzimmer oder kein Einzelbüro, sondern da geht es um, welches Bedürfnis hast du, ne? Und ich glaube, wir müssen lernen, besser Bedürfnisse zu beschreiben oder was brauche ich, als immer gleich die Antwort zu liefern. Und das ist auch so wieder deutsch, ne? Wir kennen halt nur Einzelbüro, muss 17 Quadratmeter haben, braucht einen höhenverstellbaren Tisch. Wenn ich aber messe, wie viele Stunden pro Tag bin ich da drin, komme ich beim durchschnittlichen deutschen Arzt auf 17 Minuten. Und in den 17 Minuten zieht er sich einmal da drin um. Morgens, abends beim Weggehen sind schon mal Minuten weg. Dann braucht er noch ein paar Minuten, um seine Kaffeemaschine anzuwerfen, sein Käffchen zu trinken und so weiter und so fort. Und dafür so und so viele, das zahlen wir ja auch mit unseren Steuergeldern. Ja. Ne? Also ich will das fast gar nicht aufmachen. So. Und der Patient ist nicht der Nutznießer daraus. Ne? So. Also wenn es darum geht, ich brauche eine Time-Out-Zone, ne? Wo ich mich einfach mal hinflacken kann oder in der Zeitung rumblättere. Ich muss einfach, oder ein Punching-Ball, wo ich ne, mit von mir aus das Gesicht vom blöden Geschäftsführer drauf, wo ich dreimal draufhauen kann. Ja, gerne, ne? So, machen wir doch. Aber ich glaube, es geht so wirklich, welche Bedürfnisse da drin sind. Ne? Und solche Kommunikation müssen wir noch lernen, frei von Stati, wie du es ganz gut beschrieben hast, ja.
Also wenn wir bedürfnisorientiert drauf gucken auf das Thema Gesundheit, gesund werden, gesund erhalten, bedürfnisorientiert für die Mitarbeitenden, aber auch natürlich für die Patienten. Was ist, ich spiele mal ganz gern mit diesem Gut und Neu, wenn ihr das in einen Satz bringen solltet, was ist das Gute daran, wenn wir wirklich bedürfnisorientiert drauf schauen?
Was das Gute daran ist, ich glaube, das ist wirklich so ähnlich, wie David das gerade formuliert hat, ne? Sind selbst entscheidend, was macht mich glücklich und was macht mich zufrieden, ne? Und wir haben jetzt wieder gestartet mit einem neuen betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil wir ja auch schauen, hey, was sind die Bedürfnisse, was wollen die Mitarbeiter, ne? Es ist auch nicht so, also wir müssen auch direkt auf die zugehen. Es ist nicht so, dass wir Briefe im Posteingang haben und jeder Mitarbeiter schildert seine Bedürfnisse. Aber wir hatten früher mal, wir haben schon mal gestartet damit, mit einem, ich glaube, weiß gar nicht, weißt du das, was war das, ein Yoga-Kurs oder ein
Zumba
und Yoga so. Und, ne? Und Massagen, mache was umsonst für die Mitarbeiter, dann ist es nicht bindend, nicht verpflichtend und es war dem Tode geweiht sozusagen, ist ausgelaufen. Ne? Jetzt haben wir echt coole Kurse, die wir anbieten, von Pilates über Aqua, Fitness und was weiß ich nicht alles. Und aber wir sind da in Kooperation mit den Krankenkassen. Also die Mitarbeiter müssen sich selbst kümmern, dass sie bezuschusst werden. Ich glaube, 80% sind das, was bezahlt wird von den Kursen, 90%. Und die Kurse sind überfüllt.
Hm. Ne? Auch und spannend,
die nehmen das an, ne? Wenn aber kein, ich glaube, die brauchen so ein Druckmittel, ne? Also die brauchen auch was, um sich zu verpflichten, ne? Also das anzunehmen. Wir machen das mit eigenen, also unsere eigenen Mitarbeiter machen die Kurse, ne? Und wäre schade, wenn die sich umsonst die Zeit blocken oder mehr Arbeit leisten, freiwillig natürlich nicht, aber weil sie Lust drauf haben, weil denen es Spaß macht, ne? Ja, und da gibt es noch viel, viel mehr. Da sind wir gerade erst am Anfang von den Themen, mit denen wir jetzt gestartet sind.
Ja, ich fange vielleicht bei deinem Bedürfnis an. Ich fand die Frage ganz schön. Und ich glaube, diese Grunderkenntnis, es geht bei mir selber los. Also wenn ich eine Störung mit was habe, dann bin nur ich derjenige, der beginnen kann, die Veränderung einzuleiten. Ne? So, indem ich es in meinem Team anspreche, ne? Bei meiner Chefin anmelde, das Bedürfnis, die Störung, was auch immer. Ne? So. Aber ich glaube, dieses Kernstück, nicht irgendjemand, sondern es geht bei mir die Reise los, bei mir im Team, bei uns im Krankenhaus, bei mir als Individuum, als Chef, bei wem auch immer. Und ich glaube, das ist so das Grundding, was wir da versuchen, irgendwie zu ermöglichen.
Ich danke euch ganz herzlich fürs Gespräch und ich hoffe, dass dieses Projekt weiterläuft und besser wird, Tag für Tag, so wie ihr das aufgezogen habt. Ganz toll, danke.
Danke, ja, danke auch euch. Von meiner Seite.
Ja, danke an euch.
Danke, sehr wertschätzend, wie ihr das macht. Danke dafür.
Auch hier nehme ich mit, dass es sich auszahlt, den Mitarbeitenden zuzuhören und sie in Veränderungen einzubinden, wenn es auch nicht immer einfach ist. Am Ende kann das sogar die Arbeitgebermarke nach innen und eben aber auch nach außen stärken. Sollte diese 5. Episode hier zufälligerweise die allererste zum Thema Employer Branding gewesen sein, die ihr hört, dann empfehle ich euch natürlich auch die anderen 4 Episoden mal abzuchecken. Scrollt dafür einfach in eurer Lieblingspodcast-App ein bisschen nach unten. Die allererste Episode stammt vom 3. Januar 2025. Und egal in welcher Podcast-App ihr jetzt nach unten scrollt und uns hört, ob das jetzt Amazon Music ist, Apple Podcast, Deezer, Spotify oder YouTube Music, folgt uns gern und lasst uns, wo es geht, gerne auch 5 Sterne da, denn das kostet euch nichts und hilft uns aber dabei, noch besser gefunden zu werden. Wir freuen uns auch, wenn ihr die freie Podcast-Szene unterstützt und beispielsweise originäre Podcast-Apps wie Castro, Pocketcast, Podcast Addict oder auch Overcast benutzt. Und wir wissen ja, dass viele von euch das bereits tun. Bei Overcast zum Beispiel könnt ihr in der Suchfunktion einfach Brand 1 Podcast eingeben, dann auf Add Podcast klicken und zack, fertig. Ihr verpasst freitags damit dann keine Folge mehr und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich sag danke fürs Zuhören und gern bis nächste Woche.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.